SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Christian Rönspieß. Guten Abend. Nach dem Antiterror-Einsatz in Castrop-Rauxel am Wochenende geht die Polizei jetzt der Frage nach, wie weit die beiden festgenommenen iranischen Brüder in ihrer mutmaßlichen Planung für einen Anschlag waren. Heute haben sich die Ermittlungen auf zwei Garagen konzentriert. Rike Ulrich hat den aktuellen Stand.
In den Garagen hatten Ermittler in Schutzanzügen am Vormittag ein verdächtiges Paket gefunden. Das Paket stellte sich aber als harmlos heraus. Bislang sind bei den Durchsuchungen keine gefährlichen Stoffe gefunden worden, so die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Der 32-jährige Iraner und sein jüngerer Bruder sind weiter in Untersuchungshaft, weil sie versucht haben sollen, sich Cyanid und Rezin zu besorgen. Der Hinweis darauf kam am Samstag von einer US-amerikanischen Sicherheitsbehörde. Mittlerweile ist mehr über die beiden tatverdächtigen Brüder bekannt. Der Jüngere ist in einer Entziehungsanstalt in Hagen untergebracht. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er beurlaubt, denn er darf die Anstalt für Familienbesuche am Wochenende verlassen. Er war 2019 unter anderem wegen versuchten Mordes zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil er nachts einen großen Ast von einer Brücke auf eine Autobahn geworfen hatte und eine Autofahrerin verletzt hatte.
In diesem Fall scheint also ganz grundsätzlich eine Menge kriminelle Energie vorhanden zu sein. Sollte sich der Verdacht auf islamistische Anschlagspläne mit Giftgas bestätigen, dann hätte das allerdings verglichen mit den letzten Jahren in Deutschland eine andere Qualität. Wir haben am Nachmittag in SWR aktuell den Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Uni Osnabrück gefragt, wie gefährlich ist die Islamistenszene in Deutschland noch?
Also die Islamistenszene in Deutschland ist nach wie vor sehr gefährlich. Wir haben es ja in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass Einzeltäter Anschlagsversuche unternommen haben. Gott sei Dank waren die Sicherheitsbehörden in der Lage, diese im Vorfeld zu vereiteln. Das war ja auch in diesem Fall so. In Gänze betrachtet muss man allerdings sagen, dass die Bedrohungslage rückläufig ist. Mhm. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Islamische Staat hat vor einigen Jahren in Irak und Syrien eine schwere militärische Niederlage erlitten. Die Anhängerschaft ist aufgrund dieser Niederlage doch erheblich zurückgegangen. Und wir hatten ja in Europa, in Westeuropa auch keine größeren Anschläge mehr zu verzeichnen. Aber wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Gefahren gehen immer noch aus von Einzelpersonen oder auch von möglichen Schläfern, die sich noch dem Islamischen Staat verbunden fühlen und tatsächlich größere Straftaten auch in Deutschland begehen können.
Sagt der Islamwissenschaftler Michael Kiefer. Heute ist der 9. Januar, aber die Silvesternacht beschäftigt immer noch die politische Diskussion in Deutschland. Nicht nur, aber besonders in Berlin ist da einiges aus dem Ruder gelaufen. Mit der Randale und insbesondere den Übergriffen auf Polizei und Rettungskräfte hat sich heute der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beschäftigt. Jan Menzel erklärt, was die Sitzung ergeben hat.
Ja, nach aktuellen Angaben gab es 102 Angriffe auf Polizei und Feuerwehr, in etwa rund die Hälfte auf die Polizei und die andere Hälfte auf die Feuerwehr. Polizeipräsidentin Barbara Slowik teilt im Abgeordnetenhaus mit, dass inzwischen 22 Verfahren mit 10 Tatverdächtigen an die Staatsanwaltschaft übergeben worden sind. Sie hat auch gesagt, dass die Ermittler sehr intensiv suchen und auch in den sozialen Netzwerken recherchieren. Es sind dabei sogenannte Super Recognizer im Einsatz, also Menschen, die besonders gut darin sind, Gesichter von Tätern zu identifizieren. Die sollen helfen, hier Ermittlungserfolge zu bekommen. Es ging aber auch um die Frage, wie gut vorbereitet eigentlich die Polizei war auf diesen Einsatz, von dem manche ja sagen, es war absehbar, dass die Gewalt eskalieren könnte. Es waren nach den heutigen Angaben annähernd 3000 Polizistinnen und Polizisten auf der Straße. Die Berliner Kräfte wurden durch die Bundespolizei unterstützt. Im Großen und Ganzen hat sich die Polizeipräsidentin hinter den Einsatz gestellt. Das heißt aber nicht, dass nicht im Einzelfall doch taktisch vielleicht Fehler passiert sein könnten. Das wurde aber heute im Ausschuss bestenfalls nur angetippt. Ich gehe davon aus, dass die Debatte über den konkreten Einsatz und ob da wirklich alles optimal war, in den nächsten Tagen noch weitergehen wird.
In Deutschland besitzen noch zu viele Menschen Waffen, die damit potenziell eine Gefahr für die Gesellschaft werden könnten. Dieser Meinung ist Bundesinnenministerin Faeser von der SPD spätestens seit der Antiterror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger Anfang Dezember. Deshalb will sie das Waffenrecht verschärfen. Jetzt gibt es auch einen entsprechenden Gesetzentwurf. Philipp Eckstein aus dem Hauptstadtstudio über die wichtigsten Punkte.
Es soll mit noch strengeren Regeln verhindert werden, dass Extremistinnen und Extremisten, Verfassungsfeinde, Kriminelle in Deutschland legal an Waffen kommen. Dazu sollen die Behörden, die Sicherheitsbehörden untereinander noch enger kooperieren. Stichwort Datenaustausch, also dass man schaut, ob denn zu bestimmten Personen Erkenntnisse vorliegen. Neue Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer sollen, so sieht es jetzt dieser Gesetzentwurf vor, künftig auch ein ärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegen müssen. Auch da geht es dann um die Frage, sind sie geeignet, eine Waffe zu besitzen? Und dann sollen künftig auch die Regeln zum Besitz von Waffen noch weiter verschärft werden. Das Bundesinnenministerium will dafür sogenannte kriegsähnliche halbautomatische Waffen verbieten. 225.000 solcher Waffen sollen in Deutschland im Umlauf sein. Und wer künftig eine Schreckschusswaffe, eine Gaspistole oder auch eine Armbrust kaufen möchte, der braucht, wenn denn dieses Gesetz so kommt, dann künftig dafür auch einen kleinen Waffenschein.
Das sind also die Pläne, aber Philipp Eckstein hat es schon angedeutet, wenn dieses Gesetz so kommt, da zeichnet sich nämlich Koalitionsknatsch ab. Die FDP ist bisher gegen eine Verschärfung des Waffenrechts. Die bestehenden Regelungen genügen den Liberalen, sie müssten einfach nur konsequenter angewendet und durchgesetzt werden. Im Iran sind zwei weitere Todesurteile nach den Protesten gegen die Regierung vollstreckt worden. Am Samstag wurden zwei junge Männer gehängt. Ihnen wurde vorgeworfen, für den Tod eines Sicherheitsbeamten verantwortlich zu sein. Bundesaußenministerin Baerbock hat deshalb heute ein weiteres Mal den iranischen Botschafter einbestellen lassen und weitere Sanktionen gegen Teheran angekündigt. Auf einer Pressekonferenz mit ihrem zyprischen Kollegen in Berlin hat sie außerdem gesagt:
Am Wochenende wurden hier erneut zwei Menschen hingerichtet. Einfach nur wegen ihrer Teilnahme an Protesten. Ein Regime, das seine eigene Jugend ermordet, um seine Bevölkerung einzuschüchtern, hat keine Zukunft.
Soweit Bundesaußenministerin Baerbock. Die Bilder waren erschreckend ähnlich. Absperrgitter wurden überrannt, Scheiben eingeschlagen und dann haben hunderte Menschen die Regierungsgebäude verwüstet. Was am 6. Januar 2021 in Washington passiert ist, hat gestern in Brasilia Nachahmer gefunden. Nachdem der linke Präsidentschaftskandidat Lula Ende Oktober nur sehr knapp gegen den rechtspopulistischen Amtsinhaber Bolsonaro gewonnen hatte. Über die Reaktionen am Tag danach berichtet Paula Kersten.
Terrorismus titelt die brasilianische Zeitung O Globo heute und schreibt weiter: Putschisten vandalieren im Präsidentenpalast Plan Alto, im Kongress und im Gebäude des obersten Gerichts. Die Zeitung Folha de São Paulo schreibt, dass die Tatenlosigkeit der Sicherheitskräfte und der lokalen Regierung den Extremisten ihre Aktionen erleichtert hätte. Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro hatten die Regierungsgebäude verwüstet und die Wände mit Parolen beschmiert. Eine Anhängerin Bolsonaros sagte der Nachrichtenagentur AFP zufolge, dass sie die Streitkräfte auffordere, die Macht zu übernehmen. Der Neffe des Ex-Präsidenten Bolsonaro, Leonardo Indio Bolsonaro, hatte während des Angriffs auf das Regierungsviertel ein Selfie von sich veröffentlicht. Dazu schrieb er: Jetzt werden sich sicher alle auf den Vandalismus konzentrieren, sie aber würden die Wahrheit kennen. Anhänger Bolsonaros hatten seit der Wahl des linksgerichteten Präsidenten Lula im Oktober gegen die Regierung protestiert und das Militär immer wieder zum Putsch aufgerufen. Bolsonaro selbst distanzierte sich gestern Abend auf Twitter von dem Angriff auf das Regierungsviertel.
Fokus Südwest.
Das Land Baden-Württemberg greift den Unikliniken wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie nochmal mit einer Finanzspritze unter die Arme. Mit insgesamt bis zu 141 Millionen Euro sollen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gemindert und die Zahlungsfähigkeit der Unikliniken in Heidelberg, Freiburg, Ulm und Tübingen gesichert werden. Das hat das Wissenschaftsministerium des Landes heute bestätigt. Die Universitätskliniken seien nach wie vor massiv belastet, weil sie besonders teure Infrastruktur und hochqualifiziertes Personal vorhalten müssten, sagte Wissenschaftsministerin Olschowski. Es ist die Jahreszeit, in der auch Regierende Besuch bekommen von Sternsingern. Heute waren sie beim baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Gesammelt wird in diesem Jahr vor allem für Kinderschutzprojekte in Indonesien. Simone Stephan.
8 Sternsingergruppen aus beiden katholischen Diözesen im Land kamen in die Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten in Stuttgart. Mit dabei unter anderem Jungen und Mädchen aus Tormerdingen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Sigmaringen der Diözese Freiburg. Kretschmann dankte im Beisein seiner Frau Gerlinde den Sternsingerinnen und Sternsingern für ihr Engagement. Sie schenkten Kindern in der Not Hoffnung für ein besseres Leben, sagte der Ministerpräsident. In Baden-Württemberg wurden im letzten Jahr 7,8 Millionen Euro an Spenden von den Sternsingern gesammelt. Die Diözesen im Land sind damit laut dem Staatsministerium bundesweit Spitzenreiter.
Und dann war da noch
Der Mann aus Koblenz, der am Wochenende zur Polizei gegangen ist, weil er etwas verloren hatte. Warum das in diesem Fall keine besonders gute Idee war, erklärt SWR-Reporter Joachim Wulkop.
Tja, der Mann ist laut Polizei gestern in Koblenz zu einer Polizeiwache gegangen, weil er eben angeblich etwas verloren hatte, im September in einem Drogeriemarkt. Die Polizei hat dann alles überprüft, auch die Daten des Mannes, und es stellte sich heraus, er hatte offenbar damals diesen Drogeriemarkt überfallen. Das, was er jetzt als Fundsache wiederhaben wollte, war den Angaben zufolge in Wahrheit sein Diebesgut, was er zurückgelassen hatte und jetzt wiederhaben wollte. Das gab es natürlich nicht zurück, stattdessen gab es den Haftbefehl. Der Trip zur Polizei hatte sich für den Mann also nicht gelohnt, denn er wurde direkt ins Gefängnis gebracht.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.